Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA24, die es in sich haben.
Willst du im Oktober 2026 oder März 2027 deine HP-Prüfung bestehen? Stefan Barres zeigt dir, wie du die letzten Monate optimal nutzt. Sein Intensivkurs begleitet dich extrem effektiv auf die Prüfung vor. Alle Infos findest du hier hpa24.de/intensivkurs. So nutzt du deine Lernzeit optimal. Hallo zusammen. Willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas. Und heute wird's heiß, Lukas.
Im wahrsten Sinne, ja. Wir nehmen uns ein Symptom vor, das in der Prüfung praktisch überall auftaucht. Das Fieber.
Genau. Und das Schöne ist, Fieber begegnet uns ja ständig in den Fallbeispielen. Patient hat Fieber und schon geht's los. Aber es gibt auch ein paar Fragen, die das Fieber selbst ganz direkt abklopfen.
Und genau da lohnt sich das Hinschauen. Ich sag's gleich vorweg. Das Herzstück werden die Fieberkurven sein, also die verschiedenen Verlaufsformen. Da liegen die meisten Prüfungsfragen und ein paar richtig schöne Verwechslungen.
Aber da so viel zusammenkommt, machen wir aus dem Fieber gleich zwei Folgen. Sonst wird's zu viel auf einmal.
Genau. In diesem ersten Teil legen wir das Fundament. Was Fieber überhaupt ist, der Unterschied zur Hyperthermie, die Fiebergrade, der Verlauf in Stadien und das Messen. Und im zweiten Teil kommt dann das Herzstück, die Fieberkurven mit all ihren Verwechslungen. Dazu ein paar Kombimerker.
Aber der Reihe nach. Lass uns ganz vorne anfangen. Was ist Fieber eigentlich? Denn das ist gleich der erste wichtige Punkt.
Absolut. Und da muss man eins klar haben. Fieber ist nicht einfach Überhitzung. Es ist nicht so, dass dem Körper zu warm ist und er die Wärme nicht los wird. Im Gegenteil, der Körper will die Temperatur hoch haben.
Das ist wie beim Thermostat zu Hause. Da stellst du den Sollwert von 20 auf 24 Grad und die Heizung springt an, weil sie ein neues Ziel hat.
Perfekter Vergleich. Und dieser Thermostat sitzt im Hypothalamus, im Wärmeregulationszentrum. Dort wird die Körpertemperatur eingestellt. Und beim Fieber wird der Sollwert nach oben verstellt.
Und wer verstellt ihn? Das sind doch diese Pyrogene, oder?
Exakt, die Pyrogene. Das heißt übersetzt einfach Fiebermacher. Und da kann man schön unterscheiden. Es gibt exogene Pyrogene, die von außen kommen, zum Beispiel Bestandteile und Gifte von Bakterien.
Und die endogenen, die der Körper selbst herstellt.
Genau, körpereigene Botenstoffe, zum Beispiel das Interleukin 1, das die Abwehrzellen ausschütten. Beide, ob von außen oder von innen, laufen am Ende auf denselben Schalter zu.
Und der Schalter ist?
Im Hypothalamus wird vermehrt ein Gewebshormon gebildet, das Prostaglandin. Und das verstellt den Sollwert nach oben.
Moment. Das ist jetzt ein richtig schöner Aha-Moment. Prostaglandin. Wenn ich das hemme, müsste doch das Fieber sinken.
Punkt, genau. Und genau das machen unsere klassischen Fiebersenker. Aspirin, Ibuprofen und so weiter. Sie hemmen die Prostaglandinbildung. Deshalb wirken sie gegen Fieber.
Das ist ein Hammer. Damit versteht man auf einmal, warum diese Medikamente überhaupt funktionieren. Nicht auswendig, verstanden.
Und das ist genau die Tiefe, die uns reicht. Wir müssen das nicht bis ins letzte Molekül kennen. Aber dieser Bogen, Pyrogen, Prostaglandin, Sollwert hoch, der trägt.
So, und jetzt kommt ein Wort, das wir uns dick unterstreichen. Fieber ist ein unspezifisches Symptom.
Wichtig zu wissen, ja. Unspezifisch heißt, es zeigt uns nur, dass irgendetwas los ist. Aber nicht was. Es kommt bei ganz vielen Erkrankungen vor.
Lass uns die mal im Schnelldurchlauf nehmen. Klassisch natürlich Infektionen, Viren, Bakterien, Pilze.
Dann Verletzungen, ein Hämatom, eine Fraktur, auch nach Operationen. Da spricht man auch vom Resorptionsfieber, wenn der Körper zerfallenes Gewebe abräumt.
Tumore können Fieber machen.
Und die Autoimmun- und Kollagenosen, also der ganze rheumatische Formenkreis. Das rheumatische Fieber trägt es ja sogar im Namen.
Aber Moment mal. Tumor, Infektion, ein Knochenbruch, sogar ein Herzinfarkt. Das ist doch grundverschieden. Was haben die eigentlich gemeinsam, dass am Ende überall Fieber rauskommen kann?
Schöne Frage. Und da schließt sich der Kreis zu vorhin. Allen gemeinsam ist, es wird Gewebe geschädigt oder es ist etwas Fremdes da. Und das ruft die Fresszellen des Immunsystems auf den Plan, vor allem die Makrophagen.
Und die sind dann die Quelle vom Interleukin 1.
Genau da kommt es her, aus den aktivierten Makrophagen. ob sie nun Bakterien fressen, zerfallene Tumorzellen oder beim Herzinfarkt abgestorbenen Herzmuskel abräumen. Beim Aufräumen setzen sie das Interleukin 1 frei und das wandert zum Hypothalamus. Beim Infarkt nennt man das übrigens Resorptionsfieber.
Also nochmal zum Mitschreiben. Fieber allein sagt uns, Achtung, da ist was, aber nie genau was. Es ist ein unspezifisches Allgemeinsymptom.
Und jetzt müssen wir noch eine Sache sauber abgrenzen, die in der Prüfung gern kommt. Fieber gegen Hyperthermie.
Oh, das verwechseln viele. Erklär mal.
Fieber ist geregelt. Der Sollwert ist bewusst hochgestellt. Die Hyperthermie dagegen ist ungeregelt. Da steigt die Temperatur gegen den Willen des Hypothalamus. Der Sollwert bleibt normal.
Das ist dann zum Beispiel der Hitzeschlag. Der Körper kann die Wärme einfach nicht mehr loswerden.
Genau. Oder die maligne Hyperthermie bei der Narkose. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied für die Praxis. Bei der Hyperthermie helfen die Fiebersenker nicht.
Klar, weil der Sollwert ja gar nicht verstellt ist. Da kann ich am Prostaglandin drehen, so viel ich will.
Genau so. Und merkt euch das Hautbild dazu. Bei der Hyperthermie ist die Haut typischerweise trocken und heiß. Das ist ein schönes Unterscheidungsmerkmal.
Und beim echten Fieber, wie sieht die Haut da aus?
Das kommt auf die Phase an. Im Anstieg will der Körper ja wärmer werden. Da schwitzt er gerade nicht, sondern wird blass und kühl mit Gänsehaut und Schilderfrost. Erst beim Fieberabfall, wenn der Sollwert wieder sinkt, kommt das große Schwitzen, der berühmte Schweißausbruch beim Entfiebern.
Aber Moment, dann müsste doch die Hyperthermie erst recht schwitzen. Da will der Körper die ganze Zeit wärmelos werden. Warum ist ausgerechnet da die Haut trocken?
Das ist genau der Knackpunkt. Bei der Hyperthermie schwitzt er am Anfang als Versuch, die Wärme loszuwerden. Aber dann kann er irgendwann nicht mehr. Die Wärmeabgabe ist erschöpft. Beim Hitzeschlag ist irgendwann das Schweiß ausgegangen. Das Kühlsystem bricht zusammen. Trockene, heiße Haut ist deshalb ein echtes Alarmsymptom.
Aha, also der Körper will schwitzen, aber er kann nicht mehr. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied.
Und genau das ist der Kern. Beim Fieber läuft die Temperaturregelung ganz normal weiter. Sie hält nur einen höheren Sollwert. Bei der Hyperthermie ist die Regelung selbst überrannt.
Super. Halten wir fest, Fieber spricht auf Fiebersenker an, Hyperthermie nicht. Das kann ich mir gut merken.
So, dann schauen wir uns als nächstes an, wie hoch das Fieber überhaupt ist, die Grade.
Da gibt's eine klare Staffel. Bis 38 Grad reden wir von subfebrilen Temperaturen, also noch unterhalb von richtigem Fieber.
Sub heißt ja unter, subfebril, unterhalb des Fiebers. Über 38 bis 39 ist mäßiges Fieber und über 39 ist hohes Fieber.
Und ganz oben?
Über 41, die Hyperpyrexie. Das ist hochakut und lebensbedrohlich, weil bei diesen Temperaturen Eiweiße im Körper Schaden nehmen.
Kleiner Hinweis am Rande, weil ihr das beim Nachschlagen merken werdet. Die genauen Grenzen schwanken ein bisschen je nach Quelle. Manche setzen die Hyperpyrexie erst bei 41,5 an.
Stimmt, wir halten uns an die gängige Einteilung. Über 41 lebensbedrohlich. Das ist prüfungssicher.
Und jetzt wird's spannend, weil Fieber ja nicht nur eine Zahl ist, sondern den ganzen Kreislauf belastet.
Da gibt's eine schöne Faustregel. Pro Grad Fieber steigt der Puls um etwa 10 Schläge.
Lass uns das mal durchrechnen. Normal sind wir bei 37 Grad. Wenn jemand 41 hat, das sind 4 Grad mehr.
Also 40 Schläge mehr. Wer vorher bei 70 lag, ist dann bei 110. Und das nonstop, Tag und Nacht. Das ist eine echte Dauerbelastung fürs Herz.
Und jetzt der typische Prüfungsmerker dazu. Es gibt ein paar Ausnahmen, bei denen steigt der Puls eben nicht so mit.
Genau, beim Typhus und bei der Legionellose zum Beispiel. Oder auch bei Covid-19. Da haben wir eine relative Bradykardie. Der Puls bleibt vergleichsweise niedrig, obwohl das Fieber hoch ist. Das ist bei diesen Erkrankungen auffällig und gern gefragt.
Relativ heißt es, weil er für die Höhe des Fiebers zu langsam ist. Der Puls ist also schon erhöht, aber eben nicht um die ganzen 10 Grad pro Brad.
Und noch ein praktischer Punkt, der unterschätzt wird. Der Flüssigkeitsbedarf. Bei Fieber schwitzen wir und geben über die Haut viel Feuchtigkeit ab.
Da kann man richtig austrocknen.
Und es gibt sogar eine Zahl dazu. Pro Grad Temperaturanstieg braucht der Körper am Tag ungefähr einen halben bis einen Liter Flüssigkeit zusätzlich.
Das ist eine super konkrete Zahl für die Prüfung. Ein halber bis ein Liter pro Grad. Das merkt man sich.
So, jetzt haben wir das Was und das Wie durch. Kommen wir zum Verlauf, wie Fieber sich über die Zeit bewegt. Und da gibt's drei Stadien.
Das erste ist der Anstieg, das Stadium Incrementi.
Genau. Und da muss man unterscheiden, wie das Fieber hochkommt. Langsam und schleichend oder treppenförmig in Stufen, das kennen wir vom Typhus, oder ganz plötzlich und heftig.
Und dieses ganz Plötzliche, das geht oft mit Schilterfrost los, oder?
Exakt. Und das ist gleich ein wichtiger Prüfungspunkt. Fieber im Rahmen einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, beginnt in der Regel plötzlich mit Schilterfrost und hohem Fieber.
Das ergibt Sinn. Bei der Sepsis verteilt sich der Erreger ja schlagartig über das Blut. Da knallt das System auf einmal hoch.
Genau. Solche heftigen Starts haben wir auch bei der Meningokokken-Meningitis oder der klassischen Lungenentzündung. Merkt euch, plötzlicher Beginn mit Schilterfrost, das ist das Schwere.
Dann das zweite Stadium, die Fieberhöhe. Da steht das Fieber oben.
Das Fastigium, genau. Da ist das Fieber auf seinem Plateau. Da gibt es aber auch einige Unterschiede. Zu denen kommen wir gleich.
Ja, vorher noch das dritte Stadium, der Fieberabfall. Und der ist nochmal richtig wichtig.
Das Stadium Decrementi, der Fieberabfall. Und hier müssen wir wieder unterscheiden. Geschieht er langsam, das nennt man lytisch, oder schnell und schlagartig, das ist kritisch.
Und warum ist gerade der schnelle, kritische Abfall so heikel?
Weil der Kreislauf abschmieren kann. Stell dir einen vor, der eine Woche lang hohes Fieber hatte. Der Kreislauf hat sich auf diese Hochlast eingestellt. Und wenn das dann in Stunden kippt, gibt es eine Kreislaufdysregulation.
Da kann der Blutdruck in den Keller gehen. Für viele ist nicht das hohe Fieber das Schlimmste, sondern dieser schnelle Absturz danach.
Genau. Lytisch ist langsam und schonend, kritisch ist schnell und gefährlich.
Und ehrlich, so ein Fieberverlauf mit Anstieg, Höhe und Abfall prägt sich viel besser ein, wenn man ihn einmal in Ruhe erklärt bekommt, statt ihn nur auswendig zu pauken.
Absolut. Genau dafür sind übrigens die Videotrainings von Stefan Barres bei Heilpraktikerausbildung 24 da. Da wird so ein Thema schön aufgedröselt. Unsere Folge hier für den schnellen Überblick, die Videos und Live-Kurse zum richtig Festklopfen.
Und bevor wir zu den Kurven kommen, noch kurz, wo misst man eigentlich? Denn auch das wird gefragt.
Guter Punkt. Wir unterscheiden Körperschale und Körperkern. Die Schale messen wir außen, zum Beispiel unter der Achsel. Den Kern messen wir innen, im Ohr, am Trommelfell oder rektal.
Und jetzt aufgepasst bei einer Aussage, die genau so schon gefragt wurde, dass die verschiedenen Messorte sich ja gar nicht unterscheiden würden.
Und das ist falsch. Sie unterscheiden sich sehr wohl. Der Kern ist wärmer als die Schale, normalerweise etwa ein halbes Grad. Wenn ihr also unter der Achsel messt, liegt ihr ein Stück niedriger als rektal.
Und dieser kleine Unterschied hat sogar einen diagnostischen Wert, stimmt's?
Genau. Ein schöner Hinweis, wenn der Unterschied zwischen rektal und axillär, also Kern und Schale, größer als ein Grad wird, denken wir an eine Appendizitis, eine Blinddarmentzündung.
Weil die Entzündung dann sehr nah an der Messstelle liegt. Normalerweise ist der Abstand ein halbes Grad. Über ein Grad macht hellhörig für Appendizitis.
So, und damit haben wir das Fundament gelegt. Was Fieber ist, die Abgrenzung zur Hyperthermie, die Grade, der Verlauf in Stadien und das Messen.
Genau. Und im zweiten Teil kommt dann das Herzstück, auf das wir uns schon gefreut haben. Die Fieberkurven. Continua, remittierend, rekurrierend und wie sie alle heißen. Mit den schönsten Verwechslungen für die Prüfung. Dazu zum Schluss noch ein paar Kombimerker.
Bleibt also dran. Teil 2 lohnt sich. Bis gleich bei den Heilpraktiker-Hacks.
Macht's gut und bis gleich im zweiten Teil, ihr Lieben. Und nicht vergessen, im Juni startet wieder der Intensivkurs für die Prüfung im Oktober 2026 oder März 2027. Alle Infos findest du hier hpa24.de/intensivkurs. So nutzt du deine Lernzeit optimal.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Barres von Heilpraktikerausbildung 24.